SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous am Mittag. Nach den Nachbeben der Nacht. Augenschein in Akumoli, das anders vom Erdbeben heimgesucht wurde als der Nachbarort Amatrice. Nach dem Vorschlag der Kantone zum Inländervorrang. Der Unternehmer ist skeptisch, wenn er Einheimische bevorzugen muss.
Für mich als Unternehmer, der agieren will, der seine Zeit nicht mit Bürokratie und Telefonaten mit irgendwelchen Behörden verbringen möchte, ist das nicht wirklich eine gute Lösung.
Stimmen vom Treffen des Wirtschaftsdachverbands Economie Suisse. Vor den Syriengesprächen in Genf, Rechtsprofessor und Mitglied der UNO-Syrien-Kommission betont,
the search for justice is a long-term search, so that's why our documentation is very important.
Die Suche nach Gerechtigkeit sei eine lange Suche. Er sammelt deshalb Beweise für Kriegsverbrechen. Und vor dem nationalen Großanlass in der Westschweiz, der frühere Schwingerkönig Adrian Käser über Sägemehl, die Bösen und einen Traditionssport, der immer größere Dimensionen annimmt. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Isabel Meissen. Sie hat die Nachrichten.
Heute Morgen hat in Italien die Erde erneut stark gebebt. Im Ortszentrum von Amatrice sind weitere Gebäude eingestürzt, wie die Nachrichtenagentur ANSA meldet. Allerdings nicht dort, wo Helfer versuchen, weitere Opfer aus den Trümmern zu bergen. Der Zivilschutz spricht inzwischen von 267 Todesopfern. Fast 400 Verletzte befinden sich im Spital. Das Bevölkerungswachstum in der Schweiz verteilt sich ungleichmäßig auf die Kantone. Dies zeigen neue Zahlen des Bundesamts für Statistik, BFS. Die stärkste Zunahme der ständigen Wohnbevölkerung verzeichnen 2015 die Kantone Zug, Waadt und Genf. Das geringste Wachstum war in Neuenburg und Graubünden zu beobachten. Einzig im Kanton Uri ging die Bevölkerungszahl zurück. Die Veränderung bei der Wohnbevölkerung ergibt sich laut Bund aus einem Zusammenspiel von Geburten, Todesfällen sowie Ein- und Auswanderungen. Über die ganze Schweiz gesehen wuchs die Bevölkerung 2015 um 1,1% auf rund 8,3 Millionen Menschen. Bei einem Bombenanschlag in der türkischen Stadt Cizre auf einem Kontrollpunkt der Polizei sind mindestens 11 Polizisten getötet worden. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Über 70 Menschen seien beim Anschlag verletzt worden. Das Gouverneursamt teilte mit, während der Kontrollen der Polizei sei ein Lastwagen explodiert. Man vermute, dass die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für den Anschlag verantwortlich sei. Zur Tat bekannt hat sich bisher allerdings niemand. In den Niederlanden ist der Rechtspopulist Geert Wilders in den Parlamentswahlkampf eingestiegen. Er fordert laut eigenen Worten eine Entislamisierung des Landes. Wilders versteht darunter, dass unter anderem alle Moscheen geschlossen werden und der Koran verboten wird. Zudem will Wilders Migranten aus muslimischen Ländern die Einreise verwehren, die Aufnahmezentren für Asylbewerber schließen und ein Kopftuchverbot durchsetzen. Das neue Parlament wird in den Niederlanden 2017 gewählt. Wilders Partei liegt in Umfragen seit Monaten vorne. Von einer regierungsfähigen Mehrheit ist sie allerdings weit entfernt. Naturschutzverbände werfen der Berner Kantonsregierung Trickserei vor. Bei der Kontroverse geht es um das Naturschutzgebiet Fanel am Neuenburger See. Dort betreibt der CCS einen Campingplatz und hat jetzt vom Kanton dazu für weitere 35 Jahre eine Bewilligung erhalten. Die Naturschützer kritisieren, dies sei angesichts der Bedeutung des Gebietes unhaltbar. Der Kanton argumentiert, das Gelände sei im Finanzvermögen geführt. Daher müsse es nicht primär öffentlichen Interessen dienen, sondern dürfe nach kaufmännischen Überlegungen verwaltet werden. Diese Begründung bezeichnen WWF, Pro Natura, BirdLife und Landschaftsschutz Schweiz als nicht statthaft. Das Wetter. Heute und morgen scheint meist die Sonne bei schwülen 30 bis 34 Grad. In den Bergen entstehen einige Quellwolken, morgen auch lokale Schauer und Gewitter.
Amatrice, Akumoli und Pescara del Tronto. Die drei Dörfer könnten für ein schlimmeres Erdbeben stehen als jenes in L'Aquila. Mittlerweile ist die Zahl der Toten gegen 270 gestiegen. Die Retter graben weiter und hoffen immer noch, Menschenleben zu bergen. Unser Korrespondent Franco Battel ist heute nach Akumoli gefahren. Franco Battel, gestern waren Sie in Amatrice, heute in Accumoli. Sie haben mir kurz vorher gesagt, Accumoli sehe anders aus als das größere Amatrice. Inwiefern denn?
Anders als im Nachbarstädtchen Amatrice stehen hier noch fast alle Häuser. Ich sehe hier ein eingestürztes Haus. Aber fast alle dieser Häuser sind schwer beschädigt. Man sieht zum Beispiel Risse, der Verputz ist weg oder Balkone oder Kamine sind weggebrochen. Man muss auch sagen, dass alle diese Orte hier und im Umland nun allesamt abgesperrt sind. Also niemand darf mehr in diese Orte hinein, auch nicht mehr in diese Häuser hinein natürlich. Niemand darf sie mehr betreten. Die Leute dürfen auch nicht mehr in diesen Häusern schlafen, auch wenn sie noch stehen.
Wie funktioniert denn die Hilfe für diese Menschen, die das Dach über dem Kopf verloren haben?
Also der italienische Zivilschutz hat hier überall blaue Zelte aufgestellt. Es ist nicht eine große Zeltstadt, sondern es sind dezentral kleine Zeltstädte oder Zeltsiedlungen, meistens nahe bei den beschädigten Häusern. Man will also die Leute möglichst nah bei ihren Häusern behalten. Mein Eindruck ist, es hat Platz für alle. Die Leute werden hier sehr gut versorgt, auch mit Lebensmitteln.
Wenn die Häuser nun wieder aufgebaut werden, ist da schon klar, worauf man dieses Mal achten wird?
Also man macht sich jetzt erste Überlegungen. Ich habe beispielsweise eben kurz vor der Sendung mit einem der Bewohner sprechen können, dessen Haus steht zwar noch, aber er sagt, er habe dieses Haus gebaut vor 10, 20 Jahren mit einem sehr schweren Betondach. Und er hat gesagt, er befürchte nun, dass dieses schwere Betondach einstürze. Und er hat auch gesagt, dass eben viele Leute hier so gebaut haben, auf diese Weise, mit schweren Betondächern, zum Teil eben auch die alten Ziegeldächer ersetzt haben. Dieser Mann hat auch gesagt, wir haben Fehler gemacht, wir müssen aus diesen Fehlern lernen. Am liebsten würde dieser Mann die ganze Gemeinde wieder aufbauen, ein bisschen weiter weg vom Fluss und dann neu auch in Holz. Also hier setzen offenbar viele Leute auf eine Holzbauweise. Aber eben, das sind jetzt erste Eindrücke.
Noch zu einem anderen Punkt. Solche Unglücke nutzen Politiker immer wieder gerne für Selbstinszenierungen. Sehen Sie so etwas Ähnliches auch in der aktuellen Situation?
Was ich bisher beobachtet habe, ist eine große Zurückhaltung der Politikerinnen und Politiker hier. Man hat ganz offensichtlich versucht, die Trauer der Leute nicht zu stören. Was ich jetzt aber gehört habe, ist, dass heute hier in diesen Dörfern die Amici von Beppe Grillo unterwegs sind, also die Freunde des Gründers des Movimento Cinque Stelle, der Fünf-Sterne-Bewegung, und die hätten hier Lebensmittel verteilt. Ganz offen, obwohl diese Lebensmittel in keiner Art und Weise benötigt werden, eben weil für die Leute hier sehr gut gesorgt wird. Das zeigt doch, dass wahrscheinlich jetzt der Wahlkampf dann einsetzt oder einfach der Stimmenfang einsetzt. Ich denke, es wird bald darüber diskutiert werden, oder es wird jetzt schon darüber diskutiert, eben wie man wieder aufbauen muss, über die Fehler, auch die Unterlassungen der Vergangenheit und natürlich dann auch über das Geld.
Danke, Franco Battel, direkt aus Accumoli. Und so geht es weiter im Rendezvous am Mittag. Wie jetzt Selisberg wehrte sich Laax vor 3 Jahren gegen Asylbewerber. Und heute?
Wenn man über die Empfehlung geht, denkt man auch, mein Gott, haben sie die dreckig. Oder es wird geklaut. Und dann hat man wahrscheinlich schon gedacht, die klauen bei uns vielleicht einmal etwas, die haben ja nichts. Vielleicht haben wir wirklich falsche Vorurteile gehabt.
Die Reportage aus Laax, wo die Fremden nicht mehr so fremd sind. Der Bauer in der Breueregion, wo das eidgenössische Schwingfest stattfindet, sorgt sich.
On a besoin de tout un peu, mais il faut pas qu'on devienne entre guillemets la poubelle de la Suisse.
Die Bräue dürfe nicht zum Abfalleimer der Schweiz werden. Was er damit meint, verraten wir kurz vor 1. Und Thailand. Die malaiische Minderheit im Süden des Landes schreckt in ihrem Kampf um Autonomie vor nichts mehr zurück, auch nicht mehr vor Attentaten gegen Touristen. Die Zeit drängt. Schon bald muss die Zuwanderungsinitiative der SVP umgesetzt sein. Die Kantone haben gestern ihren Vorschlag dazu präsentiert. Sie wollen den Inländervorrang, also Stellen, zuerst mit Einheimischen besetzen, dann erst mit Arbeitnehmenden aus der EU. Doch was halten die Unternehmerinnen und Unternehmer von einem solchen Inländervorrang? Wirtschaftsredaktorin Maren Peters hat sich am heutigen Tag des Dachverbands Economy Suisse umgehört. Maren Peters, wie kommt der Vorschlag der Kantone bei den Unternehmern an?
Der kommt gut an. Die meisten, mit denen ich hier gesprochen habe, sagen, mit so einem Inländervorrang könnten sie im Prinzip gut leben. Die Frage sei dann aber, wie man ihn konkret umsetzt. Und da gibt es dann schon noch unterschiedliche Vorstellungen. Die Kantone, die wollen ja einen Inländervorrang nach Branchen. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse dagegen, der würde das lieber auf Berufsgruppen ausweiten. Verbandspräsident Heinz Karrer, der sagt zur Begründung, dass es ja zum Beispiel Informatiker in der IT-Branche genauso gibt wie in der Versicherungsbranche oder bei den Banken. Und darum hätte er den Inländervorrang lieber ein bisschen weiter gefasst.
Aber grundsätzlich ist es ein positives Zeichen, finde ich jetzt noch erstaunlich, weil man könnte eigentlich denken, die Idee der Kantone heißt viel Bürokratie für die Unternehmer, wenn sie zum Beispiel begründen müssen, warum sie für einen Job eine EU-Bürgerin brauchen. Also man hat zum Beispiel keine oder wenig Bedenken wegen dieser Bürokratie.
Ja, das ist so. Die meisten Unternehmer, die erwarten zwar schon etwas mehr Bürokratie, etwas mehr Aufwand. Die sagen aber auch, mit den Kontingenten gab es Vergleichbares früher ja auch schon. Das haben wir damals auch in den Griff bekommen. Und was hinzukommt, viele Unternehmer berichten hier von generell eher positiven Erfahrungen mit den Behörden. Konkrete Beispiele habe ich gehört, zum Beispiel aus Basel, aus Zug oder Obwalden. Die Unternehmer sind also bereit, einen Zusatzaufwand in Kauf zu nehmen, wenn sie dafür nur eine schnelle Lösung bekommen, die diese lange Unsicherheit über die Zukunft der Bilateralen beendet und die ihnen vor allen Dingen in Zukunft dann ermöglicht, genügend Fachkräfte auch noch aus dem Ausland zu rekrutieren.
Also kann man zusammenfassen, aus Sicht der Unternehmer ist die Reaktion, egal wie, Hauptsache man hat eine Lösung in der Sache.
Ja, das ist so. Stellvertretend hat Economie-Suisse-Präsident Karrer diesen Kantonsvorschlag eines Inländervorrangs heute so zusammengefasst.
Das könnte ein ganz, ganz wichtiger Ansatz sein, der auf der einen Seite Wirkung zeigt im Inland, weil letztendlich geht es ja darum, ich glaube auch den Initianten geht es primär um das, und auf der anderen Seite eben nicht die bilateralen Verträge in Frage gestellt werden.
Was Brüssel davon hält, das ist dann allerdings noch eine ganz andere Frage. Bisher hat die EU ja Nein gesagt zu einem Inländervorrang. Da braucht es dann also noch einiges an Verhandlungsgeschick.
Danke für diesen Einblick, Maren Peters von der Wirtschaftsredaktion. In einem kleinen Dorf sollen sehr viele Flüchtlinge untergebracht werden. Eine solche Situation weckt Ängste, immer wieder. Zum Beispiel in diesen Tagen in Selisberg und vor 3 Jahren in Laax in Graubünden. Auch dort wollte der Kanton ein altes Hotel als Asylzentrum nutzen. Die Gemeinde wehrte sich, schließlich musste das Bundesgericht entscheiden und es entschied, das Asylzentrum kommt. Wie denken die Laaxer heute über ihr Asylzentrum? Stefanie Hablützel hat sich umgehört.
Der Laaxer See inmitten des Bergdorfs schimmert dunkelgrün an diesem prächtigen Sommertag. Im Schatten eines Baums, ein Glas in der Hand, sitzt Aliska Wietzel mit ihren beiden Kindern und der Mutter.
Ich bin heute einfach mit der Mädel und mit der Tante gekommen zum Mittagessen. Wir wohnen gerade nebenan, aber heute haben wir gefunden, mal ein bisschen betteln und ja, wir geniessen es einfach hier.
Die 31-Jährige ist in Laax aufgewachsen. Sie war nicht begeistert, als die Pläne für ein Asylheim bekannt wurden. Es sei die Rede von Männern gewesen, die kämen. Doch heute seien auch Familien da, die man manchmal auf dem Spielplatz treffe. Und auch sonst spüre man wenig von den Flüchtlingen am See oder im Dorf. Sie sei überrascht.
Dass das so gut läuft mit denen. Ich habe wirklich gedacht, die stören uns mehr. Wir werden mehr belästigt oder mehr angehauen oder so irgendwie. Aber nein, es sind wirklich höfliche und grüssend immer.
Wieso aber war der Widerstand gegen das Asylzentrum so massiv? Aliska Wietzel überlegt und sagt dann:
Man weiss ja nicht, von wo es kommt. Und wir haben es hier ja so gut und so schön und so sauber. Und wenn man jemanden in die Ferien geht, denkt man auch, mein Gott, haben sie die dreckig. Oder die haben nicht so schön. Ja, es ist so. Und überall in die Abfälle rum und es wird geklaut. Und dann hat man wahrscheinlich schon gedacht, die klauen bei uns vielleicht einmal etwas. Die haben ja nichts. Die haben ja wirklich nichts mehr. Die haben alles verloren. Vielleicht haben wir wirklich falsche Vorurteile gehabt.
Es sei eine neue Situation gewesen, wirft ihre Mutter Anita Katomas ein.
Darum sind wir vielleicht ein bisschen überfordert worden oder auf etwas Neues. Es ist immer, wenn etwas Neues ist, wie soll man mit dem umgehen?
Positiv überrascht ist auch Martin Schmid. Er leitet im Dorf die Volk-Filiale. Die Flüchtlinge kämen immer in kleinen Gruppen, zu zweit und zu dritt. Sie seien zurückhaltend, anständig.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch sehr skeptisch gewesen, weil eben, man hat ja in Schloein schon ein Asylzentrum. Und dort haben wir eigentlich schon gewisse Erfahrungen gemacht, eher im Negativen, wo ich jetzt aber da, muss ich sagen, gar nicht mehr bestätigen kann.
Auf der anderen Straßenseite steht das Hotel Posta Velha. Besitzer Rune Meyer war ein Gegner des Asylheims und ist es noch heute. Der Hotelier hätte lieber mehr Touristen im Dorf, die auch konsumieren und damit Geld bringen. Doch er sagt auch, bisher sei nichts passiert und das sei positiv.
Ja, sie sind präsent, oder? Es ist halt, wir sind eine Tourismusgemeinde, die Leute folgen, die Leute wundern sich, wollen wissen, was und wieso sind die da. Und wir wollen ja irgendwie eine heile Welt verkaufen und das passt dann nicht ganz in unsere Gegend.
Im Asylheim selber ist es ruhig. Am Eingang des ehemaligen Hotels an der Kantonstrasse hängen auffallend viele Plakate und Infoblätter. Sie erklären die Regeln für Velofahrer oder was die Piktogramme im Zug bedeuten. Rita Mattis ist seit der Eröffnung im Februar 2015 die Heimleiterin. Ihre Devise lautet: Probleme im Voraus erkennen und entschärfen, statt später Konflikte lösen. Das Asylzentrum erklärt deshalb den Flüchtlingen, wie man sich in Laax richtig verhält.
Weil sie haben sich ja ausgelesen, um hier eine neue Heimat zu finden. Und unsere Heimat, die ist nun mal so. Wir haben nun mal unsere Sauberkeit. Wir sind nun mal ein bisschen Bünzli. Und genau das müssen sie einfach mitkriegen.
Viele Fehler würden passieren, weil den Flüchtlingen das Wissen fehle. Wie löst man ein Billett im Postauto? Und wieso hat der Chauffeur keine Zeit zu plaudern? Wie sortiert man den Abfall richtig? Und wie lange darf man das Volleyballfeld am See benutzen? Ein Thema sind auch die Ängste der Bevölkerung vor großen Gruppen oder die Sorgen der Tourismusbranche, dass Asylbewerber im Dorf die Gäste vertreiben. So werden die Asylsuchenden zum Beispiel gebeten, am Wochenende, wenn möglich, weniger an den See zu gehen.
Dass eben genau nicht dort der Konflikt auftaucht, weil genau am Wochenende das meiste Geld mit dem Tourismus verdient wird. Es ist in dem Sinne nicht ein Reiheverbot, es ist in dem Sinne ein respektvoller Rückzug.
Gleichzeitig fordert Rita Mattis aber auch von den Laaxern, nachbarschaftlich mit den Asylsuchenden umzugehen. Gemeindepräsident Franz Gschwend lobt die Leitung des Transitzentrums.
Wenn etwas störend wirkt, von der Bevölkerung her, dann bringt man das an und dann wird das geändert.
Probleme habe es in den letzten 1,5 Jahren kaum gegeben. Die Bündner Kantonspolizei bestätigt diese Einschätzung. Es seien nicht mehr Delikte verzeichnet worden. Doch der Gemeindepräsident macht sich keine Illusion. Ein Vorfall und die Stimmung könne schnell kippen, weil die Asylsuchenden besonders unter Beobachtung stünden. Und was sagen die Kritiker, die vor 3 Jahren alle Hebel in Bewegung gesetzt hatten, um das Asylheim zu verhindern? Bergbahnchef Reto Gurtner, damals treibende Kraft, lässt über seine Sprecherin ausrichten, es laufe alles gut und es gebe jetzt nichts mehr zu sagen.
Stefanie Hablützl. Rendezvous Mittag, die Zeit 13 Minuten vor 13 Uhr. Die USA und Russland reden heute in Genf über die Lage in Syrien, während der Krieg weitergeht. Es scheint, als ob Syrien zum blinden Fleck mutiert, zu einem Ort, an dem die Kriegsparteien Menschenrechte und Kriegsrecht verletzen, ohne dafür belangt zu werden. Immerhin versucht die Syrien-Kommission der UNO in der unübersichtlichen Situation, Informationen über Kriegsverbrechen zu sammeln. In dieser Kommission sitzt der Thailänder Professor für Menschenrechte und internationales Recht, Vitit Manteborn. Thomas Zuberbühler konnte diese Woche mit ihm sprechen und hat ihn gefragt, wie er die aktuelle Lage in Syrien einschätzt.
Seit Anfang Jahr gibt es mehr Gewalt, doch vor allem seit April, März hat sich die Situation verschlechtert.
Sie sprechen jetzt die Situation an. Wenn man die Verantwortlichkeit anschauen möchte oder benennen möchte von den Kriegsparteien, was fällt da auf?
Die bewaffneten Anti-Regierungsgruppen haben vor allem in letzter Zeit mehr Menschenrechte verletzt. Sie haben zu mehr Gewalt gegriffen, sind mit Waffen und Raketen gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen, haben Belagerungen und Geiselnahmen vorgenommen. Auch die Regierungsbehörden und Milizen haben Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen begangen, zum Beispiel Folter. Sie haben Personen grausam und herabwürdigend behandelt, haben zivile Gegenden bombardiert und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es terroristische Gruppierungen wie den IS, die auch systematisch die Zivilbevölkerung angreifen und Menschenrechtsverbrechen begehen.
Which has also been systematically attacking civilian population with a certain policy. So they've been committing crimes against humanity. Derzeit ist Russland stark im Krieg aktiv. Es bombardiert zur Unterstützung von Bashar al-Assad Gebiete der Rebellen. Wie beurteilt Ihre Kommission Russlands Einsatz?
We have called out to all parties to respect
Wir haben alle beteiligten Seiten gebeten, die Menschenrechte zu respektieren und vor allem die Zivilbevölkerung zu beschützen, zu unterscheiden zwischen Angriffen auf die Zivilbevölkerung und auf die militärischen Ziele in diesem Konflikt. Wir haben festgestellt, dass die Gewalt aller Seiten Auswirkungen hat auf die Bevölkerung. Wir haben indes Schwierigkeiten, verlässliche Fakten zu bekommen, wenn es um die Verbündeten der verschiedenen Kriegsparteien geht. Unser Appell geht deshalb an alle Kriegsparteien. Respektiert die Menschenrechte.
Message is really to call for respect for humanitarian law, bearing in mind that the violations come from the various sides of the conflict.
Der Westen wiederum unterstützt in Syrien die Rebellengruppen mit Waffen und Ausbildung. Könnten diese Länder als Helfershelfer auch belangt werden?
Our message is to all parties and their supporters, the constituencies behind them, to respect human rights.
Wir verlangen von allen Parteien, die am Konflikt beteiligt sind, dass sie die Menschenrechte respektieren, die Zivilbevölkerung nicht angreifen, zwischen militärischen und zivilen Zielen unterscheiden und militärisches Personal sowie Kulturerbe beschützen. Zudem gibt es für uns nichts anderes, als zum Friedensprozess zurückzufinden. Uns ist allerdings auch klar, dass gewisse Parteien eigene Interessen verfolgen und nicht wirklich aufhören wollen zu kämpfen.
Sie sprechen von einem zukünftigen Frieden oder dem Friedensprozess, der da unbedingt wieder in die Gänge gebracht werden sollte. Aber nochmals die Frage, wenn jetzt Russland und westliche Länder einen Stellvertreterkrieg in Syrien führen, können auch diese Länder, der Westen und die russische Seite, irgendwann mal belangt werden?
Die Beweise, die wir sammeln zu Menschenrechtsverletzungen, betreffen verschiedene Kriegsparteien. Die Fakten, die wir gefunden haben und finden, können wir schließlich dazu brauchen, individuelle kriminelle Verantwortlichkeiten nachzuweisen. Das heißt, wir können damit vielleicht die Verantwortlichen vor ein internationales Strafgericht oder vor die nationale Rechtsprechung bringen. Die Suche nach Gerechtigkeit ist ein langer Prozess. Deswegen ist unsere Arbeit so wichtig.
Sagt Svetit Manzeborn von der Syrien-Kommission der UNO hier im Rendezvous. Der Schock nach den Bombenexplosionen in Thailand von vor 2 Wochen steckt den Menschen noch in den Knochen. 4 Personen starben damals und Dutzende wurden verletzt, auch ausländische Touristen. Und es wird nicht ruhiger. Diese Woche sind im Süden von Thailand nochmals Bomben explodiert. Laut Polizei glichen auch diese Sprengsätze jenen der muslimischen Separatisten im Süden des Landes. Das würde bedeuten, der Konflikt weitet sich aus. Karin Wenger.
Für Anthony Davis, einen Sicherheitsexperten in Bangkok, gibt es keinen Zweifel. Er macht die muslimischen Separatisten aus dem Süden für die Bombenanschläge der letzten 2 Wochen verantwortlich. Das sagte er vor wenigen Tagen an einer Veranstaltung im Presseclub der Auslandkorrespondenten in Bangkok.
So finally you come down to southern insurgents. They've been doing exactly this.
Seit mehr als einem Jahrzehnt verüben die Separatisten in den 3 südlichen Provinzen des Landes komplexe, koordinierte Angriffe mit Sprengsätzen. Sie haben Übung, sie sind gut und keine ihrer Angriffe konnten in der Vergangenheit vereitelt werden. Sie können das, weil sie anders sind. Sie sind malaiischsprachige Muslime und haben eine andere Kultur. Diese andere Kultur ist der zentrale Punkt des Konflikts. Die muslimischen Separatisten fordern seit Jahrzehnten mehr Autonomie und dass ihre kulturellen und sprachlichen Rechte anerkannt werden. Dies erklärt sich aus der Geschichte der Region. Vor 1909 waren die thailändischen Südprovinzen und ein Teil der nordöstlichen malaiischen Halbinsel im eigenständigen Sultanat Pattani vereint. 1909 im anglo-siamesischen Vertrag zwischen Britisch-Malaysia und Thailand wurden die nördlichen malaiischen Staaten in 2 Teile geteilt. Einen Teil des malaiischen Staates annektierte Thailand, die malaiische Bevölkerung wurde zwangsassimiliert. Die Region ist heute wirtschaftlich vernachlässigt und viele Bewohner fühlten sich als Bürger zweiter Klasse, sagt Rungravichalam Sripin Yorat, eine thailändische Wissenschaftlerin, die den Konflikt seit Jahren verfolgt.
The Malay Muslim has fought for greater autonomy and independence since they were annexed to Thailand in 1909.
Die malayischen Muslime kämpfen seit über 100 Jahren für mehr Autonomie, manche gar für Unabhängigkeit. Doch aufgeflammt ist der Konflikt vor allem wieder 2001 nach der Regierungsübernahme durch Thaksin Shinawat. Der frühere Ministerpräsident bekämpfte die Separatisten aggressiv und löste verschiedene Gremien der Konfliktbewältigung auf. Seither wurden über 6.000 Menschen getötet, weit über 10.000 wurden verletzt. Doch die Separatisten verübten ausschließlich Bombenanschläge auf Soldaten, Polizisten und Lehrer. Dass sie nun als Drahtzieher hinter den Anschlägen auf touristische Badeorte vermutet werden, würde eine dramatische Wende bedeuten. Sicherheitsexperte Davis erstaunt das jedoch nicht.
They are very unhappy with the current peace process.
Die Separatisten sind extrem unzufrieden mit dem Friedensprozess. Sie wollen zwar verhandeln, aber unter der Bedingung, dass die thailändische Regierung internationale Vermittlung einbezieht. Etwas, das die Regierung strikt ablehnt. Für die Regierung ist das eine interne Angelegenheit. Deshalb haben sich die Separatisten wohl gesagt, der Friedensprozess ist blockiert, wir müssen den Druck erhöhen, nur so wird die Regierung reagieren. Die Ausweitung des Konflikts sei doch Grund zur Sorge, so Davis.
I'm personally worried because they haven't made this strategic shift just to go home again.
Niemand ändert seine Strategie so dramatisch, um dann einfach nach Hause zu gehen. Falls die Regierung nun nicht reagiert und falls der Friedensprozess in den kommenden Wochen und Monaten nicht vorankommt, dann werden wir viele weitere solcher Anschläge sehen. Die Bombenattentate dieser und vergangener Woche wären dann nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte.
Rund eine Viertelmillion Menschen wird dieses Wochenende als eidgenössisches Schwingfest in Estavayer pilgern auf das Gelände des Flugplatzes Bayern. Wo jetzt schon Sägemehl liegt, liegt normalerweise eine Industriefläche praktisch brach. Und genau dort, wo am Wochenende die Bösen gegeneinander antreten, sollen Arbeitsplätze entstehen. Denn die Bevölkerung in der Gegend wächst überdurchschnittlich, es fehlt aber an Arbeitsplätzen. Patrick Mühlhauser.
Neben der Schwingarena und der Militärflugpiste breitet sich eine riesige Industriefläche aus. 400.000 Quadratmeter, so groß wie etwa 80 Fußballfelder. Bauarbeiter machen sich an einem Rohbau zu schaffen.
Pour la région, je dirais que le vrai poumon économique s'appelle Aéropole.
Diese Industriefläche Aéropole sei die wirtschaftliche Lunge der Bräue, sagt die Stadtpräsidentin von Bayern, Christel Luise Stolz. Doch so richtig zum Atmen ist diese Lunge noch nicht gekommen. Ein einziges Firmengebäude ist erst im Bau. Das der Firma Bojong. Das Unternehmen stellt Reinigungsfahrzeuge für Flughäfen her. Bereits vor 15 Jahren wurde die Industriezone Aéropole zwischen Estavayer und Bayern geschaffen, aber erst jetzt kommen die ersten Firmen.
Au fond, dans notre pays, il y a toujours énormément de temps qui est nécessaire entre le développement d'une vision et puis finalement sa concrétisation.
So lange habe es gedauert, bis die Vision, Firmen den Anschluss an die Militärflugpiste zu gewähren, realisiert werden konnte, erklärt Bayerns Stadtpräsidentin. Während es mit der Wirtschaft nur schleppend vorangeht, ist die Bevölkerung in der Bräue kräftig gewachsen. Es gäbe rund 7.000 Arbeitsplätze zu wenig, sagt Pierre-André Arm, Direktor der regionalen Wirtschaftsförderung. Die Industriezone Aéropole solle Abhilfe schaffen, auch wenn der Start harzig war. Nun gehe es vorwärts.
On sent maintenant l'effet de débordement, que ce soit de Fribourg, que ce soit de Berne, que ce soit de Lausanne.
In Bern, Freiburg und Lausanne werde das Industrieland knapp und teuer. Firmen würden vermehrt in diese ländliche Gegend der Bräue ausweichen, erklärte der Wirtschaftsförderer. Doch nicht immer bringt der Umzug viele Arbeitsplätze. Zwischen Bayern und Estavayer hat Lidl ein Verteilzentrum gebaut. Auf einer Fläche so groß wie 20 Fußballfelder arbeiten bloß 150 Leute.
Alors c'est clair que c'est une utilisation massive de terrain pour un nombre d'emplois qui pourrait être plus grand. Ça, c'est vrai.
Zugegeben, das sei viel Land für relativ wenige Arbeitsplätze, sagt Pierre-André Arm. Es brauche halt Platz für unterschiedliche Firmen. Dieses Land beansprucht aber auch ein anderer Wirtschaftszweig. Musik Nur wenige Meter vom Verteilzentrum entfernt fährt der Freiburger Bauer Michel Lose mit seinem Traktor über ein großes Feld. Hier will er nächstes Jahr Zuckerrüben anbauen. Natürlich brauche es Platz für alle, sagt er.
On a besoin de tout un peu, mais il faut pas qu'on devienne entre guillemets la poubelle de la Suisse. Il faut pas qu'on vienne des zones de stockage où il n'y a pas de place de travail.
Die Bräue dürfe nicht zum industriellen Lagerraum der Schweiz verkommen. Michel Lose bewirtschaftet 40 Hektar Land, fruchtbares Land, sagt er.
Terre fertile, de très bonne qualité. Les sacrifier parce que c'est plus simple, ça coûte moins cher pour implanter de nouvelles entreprises. Attention. Attention à ne pas faire n'importe quoi.
Soll man dieses Land den Firmen opfern, fragt er sich. Zusammen mit anderen Bauern hat er eine Interessensgemeinschaft gegründet. Ihr Ziel ist es, dass die industrielle Entwicklung in der Bräue nicht zu viel Landwirtschaftsland kostet.
Patrick Mühlhauser, und wir bleiben in der Region mit dem Tagesgespräch. Es geht gleich ums zeitgenössische Schwing- und Elplerfest mit dem ehemaligen Schwingerkönig Adrian Käser im 1. und 4. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags, und die bringt uns Isabel Meissen.
Bei Nachbeben sind im Katastrophengebiet in Italien weitere Gebäude eingestürzt, im Ortszentrum von Amatrice. Die Bergungsarbeiten wurden dadurch nicht beeinträchtigt. Der Zivilschutz spricht unterdessen von 267 Todesopfern und 400 Verletzten im Spital. Das Bevölkerungswachstum in der Schweiz verteilt sich ungleichmäßig auf die Kantone. Laut Bundesamt für Statistik gab es die stärkste Zunahme in den Kantonen Zug, Waadt und Genf. Das geringste Wachstum war 2015 in Neuenburg und Graubünden zu beobachten. In Uri nahm die Bevölkerungszahl ab. Bei einem Bombenanschlag auf einen Polizeikontrollpunkt sind in der türkischen Stadt Cizre mindestens 11 Polizisten getötet worden. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu gab es über 70 Verletzte. Die Behörden vermuten die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hinter dem Attentat.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.